Wir waren in den Diskussionen bei der Sendung am runden Tisch einer Widerstandskultur an eine Stelle gekommen, wo die Frage anstand, woher denn die hohe Staatsverschuldung von über 1,48 Billionen Euro komme und was sie überhaupt für uns bedeutet. Es war klar, dass sie nicht mehr wirklich getilgt werden kann und dass diese Summe auch in 100 Jahren eher größer als kleiner sein wird. Denn selbst wenn der Staat aus der jährlichen Neuverschuldung herauskäme, wie es ab 2010 verspricht, so müsste er 100 Jahre lang anstelle von Neuverschuldungen 14,8 Milliarden Euro noch übrig haben und außerdem auch noch die Zinsen von jährlich 65 Milliarden Euro drauflegen, nach jetzigem Stand also jährlich 78,8 Milliarden Euro begleichen. Niemand wird ernsthaft behaupten, dass er das kann. Schon spätestens 2002 war der deutsche Staat durch und durch bankrott. Auch in den Regierungsgremien weiß man das, und so wurden schon im Jahr 2005 vom Wirtschaftsrat Alarm geschlagen, den ein Dr. Michael Meister, Mitglied des Bundestags und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wie folgt formulierte:
Die öffentlichen Haushalte aller staatlichen Ebenen befinden sich in einer tiefen Strukturkrise. Die Staatsverschuldung läuft immer stärker aus dem Ruder. Zum Jahresende 2004 waren Bund, Länder und Kommunen mit insgesamt 1,394 Billionen Euro verschuldet. Der Anteil des Bundes belief sich auf gut 60%, der von Ländern und Gemeinden auf knapp 40%. Der Schuldenstand pro Kopf der Bevölkerung lag Ende 2004 bei 16.900 Euro. Er ist in 2004 insgesamt um 69 Milliarden Euro gestiegen. In diesem Jahr wird die negative Entwicklung ungebremst weitergehen. Das ökonomisch sinnvolle und mit Blick auf die Generationengerechtigkeit dringliche Ziel eines annähernd ausgeglichenen Staatshaushaltes ist in weite Ferne gerückt. Die Folge dieser Politik sind steigende Zinsausgaben und immer weniger Raum für Zukunftsinvestitionen. Schon heute muss jeder fünfte Steuereuro für Zinsausgaben aufgewendet werden. Jeder siebte Euro aus dem Bundeshaushalt wird für Zinsen verausgabt und dies bei einem historisch niedrigen Zinsniveau. Seit 2002 verstößt die Bundesregierung sowohl gegen nationales als auch gegen internationales Recht. Die verfassungsrechtliche Verschuldungsgrenze des Artikel 115 Absatz 1 Grundgesetz wurde in diesen Jahren spätestens im Haushaltsvollzug verletzt, 2004 bereits bei der Verabschiedung des Haushalts im Deutschen Bundestag. In allen Jahren überstieg die Nettokreditaufnahme die Ausgaben für Investitionen.
Daher hat die Bundesregierung zum ersten Mal in der deutschen Geschichte auf die Darstellung der vorgesehenen Darlehenstilgung verzichtet. Sie wäre in aller Öffentlichkeit zu einem schlechten Witz geworden. Aber dennoch wird von denselben Leuten, die das wissen, damit argumentiert, dass es der Politik um den Schuldenausgleich ginge und dass deshalb die Sozialausgaben gekürzt, die Renten beschnitten und die Lebensarbeitszeit verlängert werden müsse und vieles andere mehr. 35 Milliarden Euro sollten damit schon mal von 2005 bis 2007 eingespart werden. Immer noch erhofft man die große Wende durch die Kapitalwirtschaft. Doch die scheint irgendwo anders hinzulaufen. Obwohl wir Exportweltmeister sind und die Wirtschaft weiter boomt, wie man sagt, merkt niemand was davon. Nach einer jüngsten Umfrage von Allensbach meinen 80% der Bevölkerung, dass der Aufschwung an ihnen vorbeiginge. Auch das ist neu in der Geschichte. Solche Umfragen nach einem sogenannten Aufschwung hatten früher immer andere Resultate. Aber die Wirtschaft erreicht die Bevölkerung nicht mehr wirklich. Die Geschichte ist nur zugunsten des Kapitals ausgegangen, auch wenn ihm sein Wertwachstum aus der Produktion nicht mehr so richtig gelingen will, so bleibt ihm noch für eine Weile die bloße Spekulation auf Wachstum, und die liegt auf der Seite eines eigenständigen Kapitalmarkts. Doch das ist eine lange Geschichte. Um den Umfang des ganzen Prozesses zu erzählen, reicht diese Sendung nicht aus. Ich werde ihn daher auf zwei Sendungen verteilen und heute nur mal über das spekulative Kapital als solches reden, das die Basis von dieser Wachstumsspekulation ist. Das nächste Mal werden wir uns dann beschäftigen mit dem Thema das Verschuldungsprinzip des fiktiven Kapitals. Darin soll dann die Wendung der Kapitalverwertung, wie sie heute in der Globalisierung stattfindet, zu Ende gedacht werden. Ihr könnt aber das jetzt schon alles auf der Website kulturkritik.net lesen, wenn euch das gleich interessiert. Jetzt aber erstmal zum ersten Teil, wo die Frage nach den Gründen der Staatsverschuldung unser Thema ist. Und davor auch erstmal ein bisschen Musik. Also zunächst mal zu der Frage, wie konnte es zu dieser hohen Verschuldung kommen? Sie hatte sich schlagartig von 1982, wo es gerade mal 250 Milliarden Euro Staatsschulden waren, wenn man das aus der D-Mark umgerechnet hat, die explosionsartig hochgeschaukelt sind, also gerade in der Zeit entwickelt wurden, in der die Globalisierung zur Blüte kam. Der Kapitalmarkt hatte sich wild am Geld begeistert und unglaubliche Mengen freies Geld angezogen. Die Krise, die man in der Wirtschaft wahrnahm, war ansonsten fast unmerklich, denn das Geld musste nicht zurück in die Geldzirkulation und so blieb der Geldwert stabil. Man erwartete sich von dem Kapitaleinsatz auf dem Aktienmarkt, dass die neue Ökonomie der IT-Produkte die Wertsumme bringen würde, die alle Krisen und Verwertungsprobleme wegfegen könnte. Das lag vielleicht auch an dem Glauben der politischen Ökonomie, dass das Problem der Ökonomie nur mehr die Marktbeschränkung der Massen sei. Aber das eigentliche Problem war das, was sie als ihren Vorteil ansah: die zunehmende Automatisierung der Arbeit. Sie steht der Wertschöpfung entgegen, denn automatisierte Maschinen produzieren mit weniger Arbeitskräfte einen Produktionsumfang, worin die produktiven Werte selbst im Einzelnen verschwinden. Bleibt nämlich der Preis der Produkte gleich, so müssen sie von den Löhnen der Leute bezahlt werden, von denen immer weniger zur produktiven Arbeit zählen, weil immer mehr aus der Arbeit ausscheiden und immer mehr zu Dienstleistern werden. Deren Lohn allerdings ist als Unkost des Kapitals zu verstehen. Der Absatz hätte nur gewährleistet sein können, wenn die Löhne aller Konsumenten angestiegen wären und sich das Kapital dahin verausgabt hätte, dass jeder anteilig an dem Produkt beteiligt wird. Doch das steht seit einigen hundert Jahren ganz im Widerspruch zu den Interessen des Kapitals. Es hätte sich selbst aufgeben müssen. Es gab und gibt ja viel Geld. Und wenn es nicht zur Anwendung kommt, dann kann man damit spekulieren. In der Spekulation auf den Aktienmärkten war und ist tatsächlich viel Geld für den zu machen, der welches hat. Doch welche Werte sind das, die damit erworben werden? Wie funktioniert so ein Aktienmarkt, der Geld beibringt, ohne dass die Produktion dessen Wert in Form von Produkten realisiert, also auch als reale Güter und Lebensmittel auf den Markt absetzen muss? Ich will hier die grundlegenden Gedanken erstmal einbringen, sofern sie zur Beantwortung der Ausgangsfrage nach den Gründen der Staatsverschuldung helfen. Aktien sind Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden. Die Börse ist eine Institution, in welcher der Handel mit Geld und Wertpapieren mehr oder weniger kontrolliert vonstatten geht. Sie ist weit älter als die Aktie. Im 14. Jahrhundert berichtet die Geschichte bereits von einem ausgeprägten Börsenwesen in Pisa, Venedig, Florenz oder Genua. Im Jahr 1409 entstand der erste nordeuropäische Handelsplatz in Brügge. Auf diesen Handelsplatz soll auch der Name Börse zurückgehen, da sich der Ort des Zusammentreffens der Händler nach der Überlieferung in der Nähe des Hauses der Patrizierfamilie van der Börse befand. Um das Jahr 1500 entstanden dann in Augsburg und Nürnberg die ersten deutschen Börsen. Weitere in Köln, Hamburg und Frankfurt folgten einige Jahrzehnte später. Doch was geschieht da wirklich, wenn die Leute mit Aktien auf der Börse handeln?
Die Aktie ist ein Wertpapier, eine Urkunde für Besitzanteile an einem Unternehmen. Bereits im Jahr 1407 wurde die genuesische Staatsbank Casa di San Giorgio als Aktiengesellschaft erwähnt, insbesondere von den Unternehmen, die aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nur schwer durch wenige Betreiber finanziert werden konnten, wie Banken, Bergwerke, Reedereien oder Mühlen, wurden in den folgenden Jahrhunderten vermehrt Anteilsscheine herausgegeben. Bei Rückkauf der Anteilsscheine durch das ausgebende Unternehmen bekam der Eigentümer der Aktie den Anteilsbetrag am Betriebsvermögen, den er finanziert hatte, jetzt aber anteilig an allen Wertsteigerungen, die das Unternehmen in dieser Zeit erlangt hatte. Wie so vieles wurde der Aktienhandel aber erst so richtig zum Zweck der Kriegsführung staatlich aufgerollt. Erstmals von Kaiserin Maria Theresia in Wien nach dem Siebenjährigen Krieg 1761 und dann auch von Napoleon in Paris. Nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges befand sich die österreichische Monarchie in einer wirtschaftlichen Krise. Um den stark gestiegenen Finanzbedarf zu decken, wurden vom Staat Anleihen, also Kreditgesuche, ausgegeben. Im Zuge ihrer Finanzreformpläne beschloss dann die Kaiserin 1761 auch die Errichtung einer Wertpapierbörse in Wien.
Gegenstand des Börsenverkehrs waren Anleihen, Wechsel, Valuten und Devisen. Nach Tagesabschluss setzten die Börsenadvokate, die Sensale, unter Aufsicht des Börsenkommissärs die Tagesmittelkurse jener Börsenwerte fest, in denen Abschlüsse zustande gekommen waren. Die Geschäftsabschlüsse wurden von den Sensalen in ihr Journal eingetragen. Am darauffolgenden Tag wurden sämtliche Kurse auf einem Kurszettel vor dem Börsenlokal angeschlagen.
Aktien waren ursprünglich nichts anderes als Kredite in Form von Anteilszertifikaten, die sich am Risiko eines Betriebs wie am Wert seines Besitzes beteiligten. Im Unterschied zum Kredit begründeten sie sich statt durch Zins und Bürgschaft durch Risikoerwartung und Gewinnausschüttung. Der sichere Zins aus der Kreditwirtschaft beruht auf der durchschnittlichen Profitrate aller Unternehmungen, aber auch auf dem Leitzins, der den Geldbedarf für neue Produktionsanschübe reflektiert. Niedriger Zins zeigt also an, dass Geldbedarf herrscht und Investitionen staatlich gefördert werden, also durch Geldeinlagen auch neue Werte entstehen müssten. Er steht daher dem Aktienkurs meist in einem reziproken Verhältnis gegenüber. Sinkt der Zins, dann steigen die Aktienwerte und umgekehrt. Der Aktionär schätzt den Gewinn seiner Geldeinlage höher ein, als die Verzinsung seines Geldes ihm durch Sparen, also durch reale Schatzbildung, erbringen kann. Seine Einschätzungsfähigkeit ist für ihn sein eigentliches Kapital.
Wer mit Aktien handelt, der glaubt an einen Wert, den die Risiken des Geldmarkts hervorbringen. Und der Sachverstand des Aktienkäufers erscheint als die Grundlage, das Wagnis zu mindern und also den eigentlichen Wertgewinn zu begründen. Also sieht jeder Aktionär seinen Verstand als seine Geschäftsgrundlage für einen Gewinn, der ohne sonstiges Zutun entsteht oder auch nicht. Sicher weiß er auch, dass der Wert irgendwie aus der Produktion kommt, aber der Gewinn selbst erscheint nur durch geschicktes Positionieren von Geld auf dem Weltmarkt verdient zu werden. Und tatsächlich gelingt das auch noch. Die Geldelite selbst kann auf die für Geld arbeitenden Menschen locker herabschauen, solange der Geldmarkt den Mehrwert abschöpft, den sie dann in ihren Papieren stehen haben. Aber der Aktienwert, wie er gehandelt wird, ist zugleich noch etwas ganz anderes, nämlich eine reine Erwartung, eine Spekulation auf einen Wert, der noch gar nicht besteht, auf Wertwachstum. Die Aktionäre erwerben ihre Papiere zu einem Anteilspreis und verkaufen sie, wenn ihnen jemand mehr als diesen bietet und sich auch mehr Gewinn davon verspricht, als es der bisherige Eigner noch erwartet hat. Sie handeln also mit Wechsel- und Anteilsscheinen wie mit Waren, die für den einen brauchbar, für den anderen unbrauchbar sind, ebenso wie beide unterschiedlicher Auffassung von der Wertentwicklung der Aktie sich im Handel konfrontieren. Der effektive Besitzanteil an einem Betrieb war zwar die Grundlage dieses Handels, aber der Handel mit den Papieren beruht allein darauf, dass sie eine bestimmte Verwertungsperspektive bieten. Das ausgebende Unternehmen hatte ursprünglich eine feste Summe ihres Kreditbedarfs verlangt, die auf entsprechend viele Anteilsscheine verteilt war. Beim Handel mit diesen Scheinen steht aber nicht der reale Anteilswert, sondern die Begierde auf die Kursentwicklung im Zentrum der Aufmerksamkeit, die ihrer Wertschätzung entspricht. Es gibt ja nur eine ganz bestimmte Zahl von Papieren und die werden also gehandelt, je nachdem, wie gut sie auf dem Markt stehen. Aus dem Verhältnis dieser Einschätzung ergibt sich nach vollzogenem Handel der neue Spekulationswert der Aktie, nämlich ihr letzter Einkaufspreis. Dieser Börsenwert geht in der Regel weit über den Ausgabewert hinaus, da die inzwischen eingebrachten Gewinne des ausgebenden Unternehmens darin ja enthalten sind. Das ist auch der eigentliche Zweck des Handels. Aber er beruht nicht unbedingt auf realen Werten, sondern mehr oder weniger auf der Selbsteinschätzung der Handelspartner, wie sicher sie sich also in ihren Zukunftsprognosen sind. Wer mit Aktien Geld gewinnen will, muss sich eigentlich auf seine Risikoeinschätzung verlassen können. Aber immer größere Geldsummen wurden aufgrund von erwarteten Kurssteigerungen bewegt, je weniger Mehrwert unmittelbar durch Investitionen zu erzielen war. Der Aktienhandel wurde zu einer Existenzgrundlage für Geldbesitzer, eine Art Grundsicherung, ein Rückhalt für unsichere Zeiten, auch wenn er selbst nicht unbedingt sicherer war, als es auf Dauer die Realwirtschaft insgesamt sein konnte. Aber man konnte darin gegenläufige Wertbewegungen und Verwertungsbedingungen der Wirtschaft auffangen und ausgleichen. Zum Beispiel die Erträge aus dem Devisenhandel in Relationen zum Maschinenexport oder Immobilienverwertung bringen und so weiter, wodurch das Gesamtrisiko sich auf dem Markt verteilen und ausgleichen konnte. Aber dazu brauchte man einen gehobenen Sachverstand. Das hat einen eigenen Dienstleistungsmarkt im Aktienhandel hervorgebracht, das Angebot von Fachwissen durch Broker, die entweder für Banken oder auch selbstständig arbeiteten und auch eigene Fonds gründeten. Die meisten Aktionäre überlassen daher die Markteinschätzungen den Fonds oder den Banken und erhoffen sich Sondereinnahmen oder einen Grundkapitalausgleich für alle Fälle, wo ein Rückhalt gegen die Unsicherheiten der eigenen realen Existenz benötigt wird. Diese Sicherheit gründet paradoxerweise gerade auf diesem Spekulationswert. Bald waren Banken und Broker die Hauptakteure auf dem Parkett, über dem ein Aktienauktionat thronte. Der Werthintergrund der Banken selbst besteht von daher nicht nur aus Immobilien oder Goldschätzen oder dergleichen, sondern zunehmend auch aus solchen Wertpapieren, die aber, von ihrem realen Anteilswert abgesehen, rein fiktives Kapital darstellen. Immer größere Geldsummen wurden aufgrund von erwarteten Kurssteigerungen bewegt, je weniger die Einzelunternehmen sich über ihre Einzelerträge sicher waren. Sie benutzten die Aktien als Deckung ihrer eigenen Verwertungsgrundlagen.
Der Aktienhandel wurde auf diese Weise eine Art Rückhalt in unsicheren Zeiten, auch wenn er selbst nicht unbedingt sicherer war, als es die Realwirtschaft sein konnte. Aber man konnte darin gegenläufige Bewegungen der Wirtschaft auffangen und ausgleichen, zum Beispiel die Erträge aus dem Devisenhandel in Relation zum Maschinenexport oder zu Immobilienwerten bringen, wodurch das Gesamtrisiko sich auf den Märkten verteilen und ausgleichen konnte. Aber der Welthandel bewegt sich nicht immer so, wie zu erwarten ist, und vor allem nicht die Verwertungslage an den Produktionsstätten. Hochbewertete Aktien fallen daher doppelt, wenn die Kapitalverwertung durch Produktion und Handel nicht läuft. Ihr Eigentumsanteil stellt dann weniger dar und gehandelt werden sie auch nur mit Verlust. Die Finanzbewegung kehrt sich dann um. Viele wollen ihre Papiere auch unter ihrem eingezahlten Wert loswerden und von den Aktiengesellschaften wird Rückzahlung der Beteiligung gefordert, wenn sich kein Aktienkäufer mehr findet. Der Niedergang von Aktienkapital und Betrieben geht rasant. Die erste Weltwirtschaftskrise geschah auf der Basis einer Aktien-Euphorie und war ein Schock für den ganzen Weltmarkt. Die Krise der deutschen Wirtschaft und daraufhin auch der Hitlerfaschismus war eine Folge hiervon.
Wert stellt nach wie vor nur die im Produkt der Arbeit veräußerten durchschnittlichen menschlichen Arbeitszeit dar. Gleich, ob die schon zum Beispiel in Maschinen oder Häusern oder Lebensmitteln oder Dienstleistungen eingebracht ist oder deren Anwendung noch erwartet wird. Wert hat letztlich nur, was die arbeitenden Menschen früher oder später auch wirklich kaufen und mieten, weil sie es zum Leben brauchen. Der Wert stellt also immer ein wirkliches Vermögen in wirklichen Lebensverhältnissen dar. Er ist nur Wert in wirklichen Produkten oder Verkehrsmitteln, Produktionsanlagen und so weiter. Er beruht also auf wirklicher menschlicher Arbeit, der Anwendung von Arbeitskraft und dem Verkauf von Produkten als Waren, mit welchen die arbeitenden Menschen sich ernähren müssen, weil und solange sie eben keine andere gesellschaftliche Beziehungsform haben. Nur soweit Geldbesitzer solchen Produkten Wert entziehen und auch im Entzug realisieren können, funktioniert Finanzkapital. Dessen Wert schätzt sich zwar auf, wenn er kurzzeitig oder auch dauerhaft als politische Verfügungsmacht selbst wertbestimmend sein kann. Aber wenn Menschen ihre Mieten nicht mehr bezahlen, ihre Autos nicht mehr mit Benzin füllen, ihre Energiekosten nicht mehr tragen können und so weiter, hört jedes Kapital auf, Wert darzustellen. Die Krisen der kapitalistischen Länder entstehen daher zunächst immer erstmal als Absatzkrisen, weil die Wertproduktion einen Absatzbedarf hat, den die Löhne nicht finanzieren können. Wenn das variable Kapital, das sie auszahlt, stockt, gibt es eine Kettenreaktion. Der Warenumsatz schwindet und stockender Absatz wird bald zur Krise des Geldes, weil es nicht hinreichend zirkulieren kann. Und Krisen der Geldwerte entstehen, wenn Geld schließlich nicht mehr hinreichend gedeckt ist, weil zu viele Werte und Realisierungsversprechen zerstört wurden. Dann werden auch die politischen Verwertungsmöglichkeiten des fiktiven Kapitals knapp, auch wenn der Finanzmarkt das erst an letzter Stelle zu spüren bekommt. Gegen die Krise verhält sich das Kapital durch Bemühungen um verstärkten Absatz, durch Werbung und Marktausdehnung oder auch durch Einsatz neuer, also hochwertiger Technologie. Aber auch der Staat beschäftigt sich damit, denn ohne Kapital scheint ihm kein Weg aus der Krise möglich, die ja schnell auch zu einer sozialen Krise wird. Geldkrisen werden erstmal von der Zinspolitik der nationalen Währung abgefangen, indem Geld billiger gemacht wird durch niedrigen Leitzins der Bundesbank. Hinzu kommt eine Steuerpolitik, die dem Kapital Steuern erleichtert und ihm damit einen Teil seiner Reproduktionsbedingungen, eine funktionale Infrastruktur schenkt und dieses Geschenk als gesellschaftlichen Wertentzug an die übrigen Steuerzahler weitergibt oder eben Staatsschulden macht, was letztlich dasselbe ist. Es wird alles getan, dass sich das Kapital in seinen Krisen wieder fängt und irgendwie gelingt das oft auch. Aber die Krisen der Kapitalwerte insgesamt haben einen finalen Charakter. Die Kapitalwerte müssen sich nämlich immer weiter vermehren, um auch den Finanzmarkt zu bedienen. Das heißt, es muss die Produktion immer umfangreicher und massenhafter werden. Doch die reale Masse des Marktes reicht irgendwann nicht mehr aus, um die Masse der kapitalnotwendigen Überproduktion zu kompensieren, um also auch die Schatzbildungen des Finanzkapitals noch wertmäßig zu erhalten. Der Kapitalismus wäre bald ohne Investoren, wäre das Besitzrecht nicht selbst werttragend. Der Besitz an den Einrichtungen der Energieversorgung, an Grundstücken, Häusern, Lizenzen, Kulturgütern, Medien, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherungen, Sportarenen und der gesamten gesellschaftlichen Lebensgrundlagen ermöglichen es immer, dass Menschen Geld ausgeben müssen, um existieren zu können. Wer dies besitzt, hat damit die Grundlagen menschlicher Existenz in der Hand. Die Arbeit, welche diese Besitztümer erzeugt hatte, ist längst amortisiert und was noch an Arbeit zu ihrem Erhalt nötig ist, kann man ruhig hier mal abziehen. Es bleibt eine Verfügungsmacht, die sich nicht mehr aus der Arbeit selbst begründet. Jenseits der Arbeit der Dienstleistungen und Lebensmittel- und Existenzmittelproduktion ist das Leben der Menschen durch eine Macht beschlagnahmt, die nur rein rechtlich und von daher auch nur politisch begründet ist. Und mit diesem Recht und der Gesetzgebung eilt der Staat dem Kapitalismus wieder zu Hilfe. Besorgt um das Gesamtsystem der Verwertungslage, reagiert er zunächst mit den ökonomischen Werkzeugen des Steuerrechts, den Mitteln der Daseinsvorsorge und der Beschäftigungspolitik, zum Beispiel Kündigungsrecht und Kündigungsschutz und Ausländerpolitik und lohnpolitische Gesetze und so weiter. Er selbst ist interessiert, die Löhne so weit unten zu halten, wie es geht, damit das Kapital wieder zum Laufen kommt. Denn darin sieht der Staat zwangsläufig die Sicherheit für den Wirtschaftsaufschwung, der ihm als Grundlage gesellschaftlicher Wohlfahrt gilt. Deshalb reduziert er auch die Kapitalsteuer und belastet mit dem Steuerausfall die Bevölkerung, die ihm als Faustpfand der allgemeinen Werterhaltung dient. Indem die Gesetze dahin entwickelt werden, dass Menschen wieder mehr arbeiten müssen, weniger Lohn erhalten oder auch in den Sozialleistungen beschnitten werden, versucht der Staat nicht nur Werte rückzusichern, sondern auch Druck auf die Bevölkerung zu machen, damit sie sich im Zweck der gesamten Wertproduktion einordnet und dienstbar hält.
Als letztes Mittel der Kapitalförderung bleibt allerdings nur die Staatsverschuldung. Das heißt, der Staat entlastet das Kapital weitgehend von seinen nationalen Pflichten, sich am Erhalt der Reproduktionsbedingungen und des Sozialwesens entsprechend zu beteiligen, auch um es im Land zu halten. Die Geldpolitik richtet sich ganz auf den Weltmarkt aus und überträgt eigene Wertverluste durch das Drucken von Geldmengen, die erst noch durch Arbeitsprodukte zu decken sind. Schließlich nimmt der Staat Geld auch durch Kredite beim Kapital auf, wenn sich die Staats- und Landesbanken nicht anders halten können. Auch sie sind an den anderen Banken beteiligt. So hat zum Beispiel die Bundesbank, die an der IKB-Bank beteiligt ist, den Verlustausgleich infolge der amerikanischen Hypothekenkrise auch aus eigenem Interesse zu tragen. Wie auch immer, das Kapital ist sein wichtigster Gläubiger, soweit der Staat nicht selbst als Finanzkapital fungiert. Auch der Staat ist in vielen Wirtschaftsbereichen ein Großaktionär. Doch beides ist identisch. Der Schatzbildung des Finanzkapitals steht eine Staatsverschuldung gegenüber, die nur darin bemessen wird, was sich der Staat vom Kapital noch als Entwicklung erhofft. Er handelt also selbst wie ein Anleger und ist dies oft auch wirklich. Und so ist er auch als Ganzes mit dem Kapital verschworen. Nicht durch die handelnden Personen, sondern durch die Geldinstitute selbst, die Notenbank, Landesbanken und Bundesbank und andere Beteiligungen. Er muss schon von daher das Kapital im Land halten. Um weiterreichende Krisen zu bekämpfen, wird er daher auch zu Mitteln und Methoden greifen, die der Bevölkerung nicht ganz geheuer sind und die sie nur durch absonderlichste Begründungen akzeptieren können. Der Staat muss sich zum einen den Weltmärkten unterwerfen und beteiligt sich von daher konjunkturpolitisch an der Preispolitik der nationalen Kapitale, zum Beispiel durch Produktionskostensenkung und Steuergeschenke. Aber er holt sich auch Devisenwerte durch die Währungspolitik der Nationalbank, das heißt, er importiert Wert durch Ausplünderung der Märkte der Schwächeren und ist daran interessiert, sich dort auch selbst einzumischen und Preise zu bestimmen. Er muss daher auch seine außenpolitische Macht verstärken und kriegsbedrohlich sein, um sich in die Politik ganzer Regionen einmischen zu können, wodurch Druck auf die Rohstoffpreise anderer Länder möglich ist. Und ein großer Absatzmarkt für die Waffenproduktion wird hierbei so ganz nebenbei auch wieder erweitert und die nationale Waffenindustrie gefördert.
Das war bisher alles, was Kapitalismus ausmachte. Die Schatzbildung des Kapitals hat sich aber inzwischen in ungeheure Summen aufgebläht und stellt nun schon weit über 95% der aufgehäuften Wertmasse dar, die nicht mehr in die Warenzirkulation zurückkommen kann. Es ist zum großen Teil Kapital in der Form von Krediten, aber vor allem eine Masse rein fiktiven Kapitals, das sich nur mehr zwischen der Kreditwirtschaft im Aktienhandel und Geldverwertungsgeschäften auf dem Weltmarkt bewegt. Geldverwertungsgeschäfte realisieren ihre Gewinne sowohl aus Wertsteigerungen durch die Produkt- und Technologiemärkte wie auch aus dem Niedergang von Wert in Betrieben und Produktionsanlagen, die verdrängt werden. Geld ist im Grunde mit allem zu machen, solange die Geldbesitzer einen braven Staat zum Rückhalt haben. Wer ganze Betriebe und Anlagen zum Beispiel zu einem Schleuderpreis einkaufen kann, der kann damit an einer anderen Ecke des Weltmarkts durch den Verkauf Wert allein schon durch die Devisenverhältnisse einbringen und macht wohl auch mit dem Schrott der Supermächte dort noch mächtig Gewinn. Wesentlich aber ist nicht der momenthafte Gewinn des einen oder Verlust des anderen, sondern das allgemeine Bewegen von Werten. Das fiktive Kapital zehrt allein von dieser Bewegung, denn seine Wertmasse wird nur durch Erwartungen bewegt über den Aufgang und Niedergang von Wirklichkeiten, wobei es aus dem Wechsel selbst nur seine Wertschöpfung bezieht. Kredite und Aktienfonds stellen diese Bewegung auf dem Finanzmarkt dar. Wenn das Wirtschaftswachstum das angelegte Kapital belohnt, dann realisiert es in gleicher Weise Mehrwert, wie wenn wirtschaftlichem Niedergang durch Aktienverkäufe zum Beispiel vorausgeeilt und bessere Aktien erworben werden. Wenn die Wirtschaft niedergeht und Infrastrukturen, Technologie und Staatseigentum unter Wert gehandelt werden, dann blüht der Finanzmarkt auf. Grundlage hierfür ist ein Wertverhältnis, das selbst nur durch Wechsel, also durch Schuldverschreibung und Kredit zirkuliert. Und dieses Verhältnis hat ein hohes Niveau der Wertzirkulation überhaupt zur Grundlage. Entsprechend dieser Höhe ist auch die Angst vor dem Totalabsturz, vor einer Weltmarktkrise. Doch diese Angst konzentriert sich im Wesentlichen auf den Staat. Dort findet sich beides zusammen, Wachstum und Niedergang. Und er muss auch den Rückhalt für beides liefern. Sein Rückhalt ist alleine die Arbeitsfähigkeit seiner Bevölkerung. Erst wenn er gar nichts mehr ausgleichen kann, weil auch aus der Bevölkerung nichts mehr rauszuholen ist, ist die totale Krise da. Dies ist keine Absatzkrise mehr, sondern ein Zusammenbruch der Geldwerte, welche ins Unendliche spekuliert hatten und Kredite evozierten, die völlig deckungslos geworden sind, deren Geldwert also nicht einlösbar ist. Wenn das zirkulierende Kapital keinen Kreditrückfluss hat, weil das spekulative Kapital seine kreditierten Werte in großem Ausmaß nicht einbringen kann, so verliert es seinen Wert überhaupt und muss die Deckungslosigkeit seines Geldes offenbaren. Es gibt Masseninsolvenzen. Und dann ist das ein Sturz ins Bodenlose, wie die Weltwirtschaftskrise zum Beispiel von 1929 mit dem anschließenden Bankencrash eindrücklich gezeigt hat, weil sich der Geldfluss schlagartig umkehrt und die verbleibenden Kreditgeber, die Aktionäre, so schnell wie möglich ihr noch verbliebenes Kapital abziehen und für sich sichern wollen. Die ganze Wirtschaft ist dann ohne Geldfluss. Geldwerte sind praktisch beliebig. Die Inflation steigt ins Absurde. So, damit will ich jetzt den ersten Teil dieser Sendung zum Thema Globalisierung und Verschuldungskapitalismus abschließen. Beim nächsten Mal soll genauer der Aktienmarkt in seinen Ausgleichs- und Verlustgeschäften bearbeitet werden, vor allem die Möglichkeit, durch Zerstörung von Produktivvermögen Kapital zu machen. Es soll auch die Frage weiterverfolgt werden, wie dies zwangsläufig zu einer Entsubstantivierung der Lebensgrundlagen führt und wie der Staat dies zu bewältigen sucht. Es geht dann das nächste Mal also weiter mit dem Thema das Verschuldungsprinzip des fiktiven Kapitals. Wer schon jetzt mehr wissen will, kann ja auch schon auf der Website kulturkritik.net für sich dort weiterlesen oder den Zusammenhang des bisherigen nochmal zu rekapitulieren. Wer einzelne Zahlen, die hier genannt wurden, nachschlagen will, findet diese und ihre Quellen unter Statistik auf der Kulturkritik-Website. Außerdem möchte ich nochmal auf unseren Veranstaltungskalender hinweisen, wo alle bei der Kulturkritik eingegangenen Terminmeldungen für Veranstaltungen aus ganz Deutschland nachzulesen und auch speziell nach Ort oder Stichwort gesucht werden können. Zum zweiten Mal, seit es diese Sendung gibt, wünsche ich euch nun eine schöne Zeit zwischen den Jahren und ein gutes Neues dazu. Bis zum Januar denn also. Tschüss.